Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich euch heute dienen darf mit ein paar Gedanken, die wir zum Text, zusammen zum Text machen dürfen. Mein Name ist Tobias Derksen. Ich komme aus der Gemeinde aus Köln-Ostheim, bin selber 23 Jahre alt und habe jetzt im Sommer mein Studium abgeschlossen in Wirtschaftsinformatik. Das ist sowas mit Computern und mit dem Unternehmen, so eine Mischung. Und habe jetzt nach dem Studium, jetzt vor einer Woche in Bornheim am Bibelseminar Bonn angefangen, Theologie zu studieren. Und freue mich jetzt auf die nächsten 2 Jahre, wo ich das studieren darf. Ich komme gerade aus unserer Gemeinde, aus Köln-Ostheim. Und wir haben heute Erntedankfeste gefeiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, feiert ihr das nächste Woche. Wir haben uns die Gedanken gemacht, wofür ist man dankbar? Und die Predigt, die wir heute Morgen hatten bei uns im Gottesdienst, die hat etwas interessanterweise angefangen. Die hat angefangen mit, haben wir denn überhaupt noch einen Grund zu danken? Es war recht provokant, denn am Erntedankfest erwartet man doch etwas zum Danken. Man ist dankbar, aber unser Prediger hat wahre Worte gesagt. Er sagt, ist es doch nicht so, dass wenn wir an Erntedankfest ans Danken denken, kommen uns so viele Sachen in den Kopf. Wir denken, ich muss doch so viel arbeiten. Es gibt so viel Stress im Leben. Es gibt, man hat die Auswahl zwar im Geschäft, aber dann findet man nicht das Richtige, was man braucht. Und irgendwie hat er gefragt, gibt es denn noch einen Grund zum Danken? Und es hat mich mir sehr die Frage gestellt ist, wofür sind wir dankbar? Es war so, ich selber darf bei uns in der Gemeinde auch der Jugendleiter sein. Wir sind eine recht gute Jugendgruppe. Wir sind so ungefähr circa 30 Leute. Und diesen Sommer sind wir zusammen nach Dänemark gefahren. Das waren ungefähr so 8-9 Stunden mit den Autos, sind wir hoch nach Dänemark gefahren, hatten eine super Freizeit, sind zurückgekommen und hatten eine Jugendstunde gehabt, wo wir so alle Gebetsanliegen so zusammentragen. Und das sind immer ganz besondere Jugendstunden, denn nicht alle können leider mit auf eine Freizeit kommen, durch das Studium oder durch andere Sachen. Und so haben wir erstmal gedankt für die Freizeit, das schweißt so eine Truppe enorm zusammen. Aber es kam jemand nach vorne, ein Jugendlicher, der zu uns zur Jugend kommt, selber eine Heimatgemeinde woanders hat, was uns alle ziemlich bewegt hat. Er sagt, er freut sich ziemlich, dass wir so eine gute Freizeit haben, aber er sagt, wisst ihr was, ich habe irgendwie schlechte Neuigkeiten aus meiner Jugend. Seine Jugend kommt aus Friesland, er sagt, wir hatten auch eine Jugendfreizeit, unser Bulli, also unser Fahrzeug mit den Mitarbeitern, ist leider schwer verunglückt. Auf dem Weg zurück von der Freizeit ist dieser Bus in einen anderen LKW reingefahren und er sagt, von den 4 Mitarbeitern sind alle gestorben und einer liegt im Koma. Das sind so Momente, die einen so irgendwie so ziemlich wachgerüttelt hat. Genau zu dieser Zeit ist etwas bei uns in der Gemeinde passiert. Wir haben einen Jugendlichen, der jetzt heiraten wollte jetzt 2 Wochen vor seiner Hochzeit wird sein Vater auf der Arbeitsstelle ermordet. Er war Sozialarbeiter, musste zu einem seiner Patienten gehen und ihm schlechte Neuigkeiten nachbringen. Er musste die Wohnung wechseln und so weiter. Und dieser hat ihn kaltblütig auf der Arbeitsstelle ermordet. Und das sind so Momente, wo man irgendwie so einen tiefen Schock hat. Wo man überlegt, ist es jetzt wirklich das? Zumindest so nach der Jugendfreizeit war man so gut motiviert. Man hört, wow, eigentlich hat man eine Bewahrung. Das sind vielleicht so Momente, wo man anfängt, darüber nachzudenken und die einen irgendwie nicht ruhig schlafen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen kennt. Vielleicht sind es nicht diese Momente, die so einprägsam, die so traurig sind. Vielleicht sind es Momente aus der Schulzeit. Wenn ich denke an Mathematik, die Prüfungen vor die Nächte vor Mathematik, die lassen einen irgendwie nicht schlafen, oder? Es gibt so etwas, was uns irgendwie innerlich aufwühlt. Und genau darum geht es heute. Es geht um einen Text in Johannes Kapitel 14 mit dem Thema, was ich heute benannt habe, ein Zuhause für aufgewühlte Herzen. Wir können mal zusammen Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 3 aufschlagen. In Johannes Kapitel 14, 1 bis 3, ich lese auch aus der Genfer Übersetzung, steht: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe und euch einen Platz für euch vorbereite? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Text fängt mit dem ersten Punkt an, den ich benannt habe: unsere aufgewühlten Herzen. Wenn wir mal in die Bibel gucken, wie Jesus diesen Text anfängt, fängt er an mit: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Wir müssen jetzt wissen, was ist vorgefallen. Warum sagt Jesus das? Scheinbar ist hier irgendetwas passiert, irgendetwas, was so aufgewühlte Herzen in den Jüngern verursacht hat. Und wenn wir uns den Johannesbrief einmal so angucken, stellen wir fest, dass bis zum Kapitel 12 des Johannesbriefs eigentlich die Geschichte noch ziemlich positiv ist. Wir berichten in Kapitel 12 erfahren, wie Jesus doch nach Jerusalem einzieht. Jesus geht auf dem Esel nach Jerusalem ein und die Menschenmenge feiert Jesus. Wir kennen diese Geschichte, wie die Menschen Jesus quasi einen roten Teppich vorbereiten. Ihre Mäntel mit Palmenzweigen, sie feiern Jesus. Und wenn man das an einem Stück liest, ist die Stimmung ziemlich super. Aber ab Kapitel 12, Vers 12, merken wir, die Stimmung fängt so langsam irgendwie zu kippen. Nachdem das berichtet wurde, dass alles gut ist, irgendwie dreht sich so langsam die Stimmung in eine andere Richtung. Wenn wir mal den Vers lesen in Johannes 12, Vers 23, steht dort: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es Frucht. Wenn wir diese Verse lesen, merken wir, Jesus fängt an, etwas anzudeuten, was Trennung verursacht. Jesus fängt an, über seinen Tod zu sprechen und die Stimmung dreht langsam in eine Richtung, dass hier irgendetwas im Raum steht. Jesus hat diese Verse, Vers 14, 1, 2, zu ihren Jüngern gesagt. Und ich glaube, wenn wir uns mal angucken, zumindest in drei Situationen, können wir merken, dass die Herzen der Jünger, dass die Situation der Jünger genau dieses aufgewühlte Herzen hat. Dass sie gemerkt haben, irgendetwas ist hier mal Raum, aber wir wissen nicht genau, was los ist. Eine Situation ist, die Jünger erfahren, jemand wird Jesus verraten. In Johannes Kapitel 13, Vers 21 steht: Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Ich habe mir vorgestellt, wie kommt das an? Diese Jünger waren so, ich sag mal, 12 Freunde. 12 Freunde, die wahrscheinlich so ungefähr die 3 Jahre mit Jesus verbracht haben. 12 Jünger, die alles mit Jesus miterlebt haben. Wir hören von Wunder, die Jesus mit ihnen macht. Sie heilen Kranke. Sie verfolgen Jesus auf Schritt und Tritt. 12 Jünger, die alles aufgegeben haben. Wir erinnern uns, wo die einzelnen Geschichten, die Jünger hatten, wo sie sagen, sie legen alles liegen und folgen mit Jesus nach. Ich glaube, es waren 12 gute Freunde. Und jetzt auf einmal in diesem Vers sagt Jesus zu ihnen: Wisst ihr, einer von euch wird mich verraten. Ich glaube, wenn man das so hört, das hat den einen oder anderen von den Jüngern so ein bisschen so aufhorchen lassen. Moment mal, Jesus, einer von uns? Ich meine, sie kannten sich 3 Jahre, eine gute und intensive Freundschaft. Einer wird Jesus dich und auch unsere Freundschaft irgendwie verraten? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man einen guten Freund hat, wenn man jemanden hat, den man ziemlich gut kennt, und auf einmal hörst du, dein guter Freund hat irgendetwas über dich gesagt. Jemand im Rücken sagt: Weißt du was, der hat das und das über dich gesagt. Und du hörst es und denkst, Ehrlich jetzt? Ich dachte, wir sind doch Freunde und irgendwie, man ist irgendwie so tief enttäuscht. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie sich die Jünger gefühlt haben. Sie sind überrascht. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Es muss eine Situation sein, wo die Jünger aufgewühlt sind. Wer wird es denn sein? Ich weiß nicht, ob wen sie es zutrauen können. Vielleicht haben sie gesagt, wird er es sein? Wird er es sein? Ich meine, sie können es sich vorstellen. Wir sind 12 gute Freunde. Und das Interessante ist, was mir so nicht aufgefallen ist, Jesus klärt die Situation auf. Jesus sagt schon relativ früh, wer es von ihnen ist. Wenn wir mal zusammen gucken in Vers 27, in Kapitel 13, sagt Jesus, Jesus antwortete, der ist's, den ich in eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Wenn wir jetzt die Bibel lesen, wissen wir, okay, gut. Vielleicht ist die Situation doch ausgeräumt. Die Jünger wissen, es ist Simon. Es ist Judas, oder? Was mir lange Zeit nicht aufgefallen ist, wenn wir weiterlesen, die Jünger verstehen gar nicht, worum es gemeint ist. In Vers 28, 49 geht es so weiter. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tische saßen, wozu er dies gesagt hatte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er soll es den Armen geben. Jesus klärt die Situation auf, aber die Situation ist noch nicht aufgeklärt. Die Jünger verstehen nicht, dass Judas es ist. Das heißt, die Frage, wer wird Jesus verraten, ist noch immer im Raum. Sie stellen sich die Frage, die Bibel berichtet uns nicht, wie viel sie sich damit beschäftigen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Situation irgendwie den einen oder anderen aufgewühlt hat. Jemand wird Jesus verraten? Das ist vielleicht eine Situation, wo wir merken können, die Jünger oder zumindest ein paar von den Jüngern hatten etwas aufgewühlte Herzen. Eine zweite Situation ist, an der wir es, glaube ich, erkennen können, dass die Jünger mit dieser Herzenseinstellung dort waren, ist, dass Jesus andeutet, dass er gehen wird. Ich habe es vorhin schon in Vers vorgelesen, ab Kapitel 12, diese Stelle mit dem Weizenkern, fängt Jesus an, auf einmal über den Tod zu sprechen. Jesus deutet an, hier muss etwas sterben, damit was leben kann. Ich weiß nicht, ob der eine oder der andere Jünger das verstanden hat, aber vielleicht hat der eine oder andere von den Jüngern gemerkt, Jesus fängt auf einmal an, mehr über den Tod zu sprechen. Und vielleicht hat sich einer von den Jüngern gefragt, warum spricht Jesus darum? Worum geht es jetzt? Warum betont Jesus es? Also vielleicht eine zweite Situation, wo wir merken, irgendetwas ist hier in der Luft. Irgendetwas wird passieren. Und eine dritte Situation, die uns wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist, ist, Petrus wird Jesus dreimal verleugnen. Petrus ist von dieser Truppe der Mann, der eigentlich so das Herz so auf der Zunge hat. Petrus ist derjenige, der immer sofort das sagt, was vielleicht alle gedacht haben. Jemand, der während die Jünger alle im Boot sind und total Angst haben in dem Sturm und Jesus kommt, wer ist es, der fragt, Jesus, darf ich auch zu dir kommen? Also ich meine, wir lesen die Geschichte, dass Petrus der Sinkende ist und dass Petrus einfällt. Aber wenn wir uns mal überlegen, Petrus war der Einzige, der zumindest einen Schritt auf dem Wasser gegangen ist. Petrus ist derjenige, der nach vorne geht und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann kann ich auch aussteigen und kann ich zu dir kommen. Ja? Und Jesus geht hin und wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Und auf einmal fehlt ihm der Glauben, er geht unter. Aber Petrus ist der immer das sagt, was er denkt. Und auf einmal hört dieser Petrus, dass er Jesus verraten wird. Zuerst in dem Text fragt Petrus Jesus, wohin gehst du? Wohin gehst du, Jesus? Irgendwie hat er das gemerkt, dass er antwortet. Und weißt du, was Petrus sagt? Jesus, da, wo du hingehst, da werde ich dir auch hingehen. Und wenn wir uns den Text nochmal in diese Kapitel 12 und 13 genau durchlesen, Petrus macht den ultimativen Liebesbeweis. Petrus geht zu Jesus und sagt, Jesus, weißt du was, für dich würde ich sogar sterben. Also was Stärkeres kann man doch zu jemandem nicht sagen, wenn ich sage, hey, ich würde mein Leben für dich geben. Petrus sagt, weißt du was, Jesus, ich werde, egal was kommt, ich werde bei dir sein. Und dann sagt Jesus: Petrus, du wirst mich verleugnen. Du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Ich stelle mir das so vor, dass das ein Schlag für den Petrus im Gesicht sein muss. Petrus sagt: Jesus, ich gehe mit dir hin. Und Jesus sagt: Petrus, ich weiß, wie es ausgehen wird. Du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Das wird nicht so vielleicht einmal sein, wo du sagst, nee, Jesus kenne ich nicht, sondern dreimal. Es wird schon sehr, sehr intensiv sein. Und ich glaube, als Petrus das so gehört hat, hat er gedacht so, also irgendwas ist hier in der Luft. Diese Stimmung also unter den Jüngern ist ziemlich angespannt. Ich habe euch drei Situationen genannt, wo wir merken, also die Jünger hatten gerade irgendwie, also da war viel in der Luft und vielleicht wussten sie nicht was, aber sie waren aufgewühlt. Sie konnten vielleicht nicht ruhig schlafen und Jesus, der die Situation seiner Jünger kennt, der ganz genau weiß, womit die sich gerade beschäftigen, der weiß genau, welche Fragen sie im Herzen haben, sagt diesen unseren Bibelvers hier, den wir hier gelesen haben und über den wir uns heute Gedanken machen und sagt, in einer anderen Übersetzung heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Jesus spricht es in diese Situation rein, wo die Jünger total verwirrt sind, total aufgebaut sind und nicht wissen, wo es lang geht und aufgewühlt sind. Ja, euer Herz, erschüttert euch nicht. Das Herz, wenn die Bibel über das Herzen spricht, meint sie den Sitz von Gefühle und Gedanken. Ich finde es sehr schön, wie die NGÜ es eigentlich übersetzt. Es heißt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Jesus wusste ganz genau, wie es den Jüngern geht. Und Jesus wusste auch, dass er den Jüngern anfangs erklären muss, dass Jesus sterben muss. Und sterben bedeutet eine Trennung. Ich weiß nicht, ob ihr, und wahrscheinlich haben die meisten schon vielleicht irgendeinen lieben Menschen oder so verloren, und man merkt irgendwie, das Gefühl von Trennung hat auch gleichzeitig das Gefühl von irgendwie von Alleinsein. Ich meine, wenn jemand stirbt, den wir ziemlich gut kennen, und wenn jemand uns verlässt, dann merken wir fühlen uns irgendwie etwas alleine. Es sind zwar noch andere darum, aber wir vermissen diese Person. Und Jesus wusste, dass er jetzt die Situation andeuten wird und dass die Jünger sich erstmal so fühlen werden. Wenn die Jünger Jesus am Kreuz scheinbar sterben sehen werden, oder Jesus auch dort stirbt am Kreuz, werden sie dieses Gefühl von Alleinsein haben. Und Jesus kennt die Situation und sagt, euer Herz, erschrecke nicht. Und wie geht es weiter? Er sagt, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Vielleicht etwas, was wir so überlesen. Vertraut auf Gott oder vertraut auf mich? Für Johannes, wenn er das sagt, ist für ihn ganz klar, der Vertrauen oder der Glaube besteht auf den Glauben aus Gott und den Glauben an Jesus. Wenn ich viel mit meinen Freunden aus der Uni gesprochen habe, kommen manche zu dem Erkenntnis und sagen, weißt du, Tobi, wenn ich mir so das mit der Welt angucke und so weiter und mit den ganzen Naturgesetzen, da gibt es vielleicht schon einen Gott. Da gibt es vielleicht irgendwie jemanden oder irgendeine höhere Macht. Aber das, was du in der Bibel uns erzählst, mit einem Jesus, der für uns gestorben ist, das glaube ich nicht. Johannes sagt hier ganz klar, vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Der Glaube an Gott und an Jesus gehört zusammen. Es reicht nicht einfach zu glauben, da gibt es irgendjemand, irgendeine größere Macht, sondern wir müssen daran glauben, was die Bibel uns gesagt hat. An Jesus glauben, der für uns gestorben ist. Das sagt Johannes hier in einem Satz, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass das so zusammengehört. Und was sagt er? Vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Ich habe mir überlegt, was bedeutet denn Vertrauen? Vertrauen ist doch etwas, oder Vertrauen fängt doch genau dann an, wenn wir in eine ungewisse Situation starten. Ich habe mir eine Situation überlegt, oder mir ist eine Situation beim Vertrauen eingefallen, die vielleicht das verdeutlicht, was mit Vertrauen gemeint ist. Als ich mit, ich weiß nicht genau, wie viele Jahren es war vielleicht so mit 6, 7 Jahren schwimmen lernen sollte, hat mein Vater mich irgendwann mal mit ins Schwimmbad genommen und hat gesagt, so, Tobi, jetzt gehen wir mal ins tiefe Becken. Tiefe Becken bedeutet für mich große Gefahr. Ja, es gab noch die Stufen, aber ich wusste irgendwann mal nach 1 Meter, ich habe keinen Kontakt mehr zum Boden. Man kann auch nur so schwimmen lernen. Es bringt nicht, wenn ich schwimmen lernen kann, wenn ich immer mit den Füßen im Boden bin. Also hat er mich irgendwann mal genommen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir zusammen gefühlt aufs offene Meer. Ja? Also wir gehen jetzt mal ins tiefe Becken. Und ich hatte alle Übungen gemacht, ja, immer schöne Hände nach vorne und nach hinten weg. Und es funktionierte auch ganz gut so die ersten Momente. Und er war immer so 1 bis 2 Meter vor mir und hat zu mir gesagt, okay, noch ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Und am Anfang lief auch alles ganz gut, aber irgendwie packte mich wie Petrus irgendwann die Angst. Ja? Ich bekam das erste Wasser im Mund, auf einmal konnte ich nicht mehr richtig sehen. Ich glaube, ich hatte keine Taucherbrille angehabt. Das heißt, irgendwie geriet ich dann so ein bisschen in Panik. Ja, und ich fing dann immer wilder und unkoordinierter zu schwimmen, aber eine Stimme habe ich immer gehört. Ich habe immer noch die Stimme von meinem Vater gehört. Tobi, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Irgendwann, wo ich so wild am Paddeln, es muss wahnsinnig lustig ausgesehen zu haben, ich konnte meinen Vater schon gar nicht mehr sehen, aber ich habe immer seine Stimme gehört. Und dieses Schwimmen war wie das Vertrauen. Ich habe vertraut, dass er irgendwo einen Meter vor mir sein wird und sobald ich nicht mehr kann, sobald ich aufhören kann oder sinke unterzugehen, dass seine Hand einfach da ist und mich wieder rauspackt. Und das ist doch Vertrauen, oder? Vertrauen fängt dann an, wenn wir gewisse Situationen nicht mehr verstehen. Wenn wir vielleicht nicht mehr sicher sind, wo gehst lang. Wenn wir Schritte in unserem Leben gehen müssen, im Glauben gehen müssen, wo wir sagen, ich weiß nicht mehr genau, wo es lang geht. Aber jetzt vertraue ich auf Gott. Ich sehe ihn vielleicht nicht, ich verstehe ihn vielleicht nicht. Gerade wenn wir solche Geschichten hören, wo liebe Menschen ja, sterben, wo so ein tragischer Unfall passiert bei einer Jugendgruppe und wir uns fragen, wo ist da Gott? Wieso lässt er sowas zu? Ich meine, es sind Christen, es sind Leute, die hätten noch so viel mehr dienen können. Ist die Frage nach Vertrauen. Das sagt Jesus seinen Jüngern, wo er weiß, und er sagt es im Voraus schon, er sagt, vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Es wird Situationen kommen, egal was für Situationen es kommen, an denen wir Vertrauen brauchen. Dieser Text fordert mich sehr, sehr stark heraus, immer wieder Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, das war eine Lektion, die ich euch noch mitgebe, die ich selber gelernt habe, war, halt bedeutet manchmal auch, einen Schritt zu gehen, ohne zu wissen, ob es richtig ist. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe. Das war so gar nicht, ehrlich gesagt, mein Plan gewesen. Mein Plan war es gewesen, irgendwas in der Wirtschaft zu machen, das heißt ein BWL-Studium zu machen oder das Ganze, wie ein Unternehmen funktioniert, im Großen und Ganzen auf der ganzen Welt, also VWL nennt man das, das wollte ich immer studieren. Und es war mir sicher, dass ich da einen Platz bekommen werde. Und so habe ich allen meinen Freunden immer wieder erzählt, wisst ihr was, ich bete darum, dass Gott mir nur einen Platz schenkt. Weil ich konnte mich einfach nicht entscheiden, will ich mir angucken, wie es nur in einem Unternehmen funktioniert oder will ich mir angucken, wie es gesamt auf der Welt passiert. Ich hatte mich noch für Wirtschaftsinformatik beworben, ich weiß nicht warum, es war ziemlich einfach, ich hatte gute Noten, aber ich wollte es überhaupt nicht studieren. Und dann kam es so, dass ich wirklich nur eine Zusage bekommen habe, aber ratet mal wo, in Wirtschaftsinformatik. Und ich war so voll, dachte so, nee, das kann es doch nicht sein. Also so mit Computern, das hat mich interessiert, aber ich habe mich gedacht, das ist nicht mein Weg. Aber ich habe allen meinen Freunden doch erzählt, so, ich will nur eine Zusage und dann weiß ich, was Gott von mir will und jetzt hatte ich diese Zusage, nur ich habe nicht damit gerechnet. Und so habe ich angefangen und ich war mir nicht sicher. Ich dachte, das erste halbe Jahr dachte ich, ich bin hier falsch. Das ist nicht mein Ding, das will vielleicht Gott gar nicht von mir. Und so bin ich dann am Ende habe ich einfach gesagt, ich gehe diesen Schritt. Ich versuche das Studium einfach mal und gucke, ob Gott mir dort helfen wird. Nach ungefähr einem Jahr gab es so immer mehr Situationen, wo Gott mir gezeigt hat, das war genau das Richtige. Es war ein Bereich, ich habe direkt am Anfang einen Job bekommen neben dem Studium, was so um Webseiten, Internet-Webseiten ging. Und genau zu dem Zeitpunkt ist auch jemand aus der Gemeinde, der das bei uns gemacht hat, in die Mission gegangen und wir hatten keinen mehr. Also habe ich so mehr und mehr gemerkt, Gott hilft mir dort, dieses Studium anzuwenden. Es war genau das Richtige. Vertrauen bedeutet manchmal, einen Schritt zu gehen, ohne zu wissen, was es ist. Es ist doch manchmal so, dass wir sagen, Gott, ich gehe diesen Schritt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Zeige du mir, ob es der richtige Schritt ist oder zeig mir, dass ich zurückgehen muss. Das bedeutet manchmal Vertrauen. Vertrauen kann man in guten Zeiten sich vornehmen, geprüft wird es aber erst in schwierigen Zeiten, oder? Immer wieder kommt die Frage dann, Gott, wo bist du, wenn es um Vertrauen geht? Und wenn es um das Gefühl, auch um Trennung und Einsamkeit geht, kommt auch oft die Frage, und was kommt jetzt? Wie soll es weitergehen, oder? Und das ist so klasse. Der Bibelvers gibt uns auch auf diese Frage eine Antwort. Gott sagt zu uns, wir sollen auf ihn vertrauen, aber, und das ist der zweite Punkt, er gibt uns eine Zuversicht. Er sagt uns, worauf wir uns vertrauen können, worauf wir uns richtig freuen können. Und deswegen habe ich mein Thema genannt, ein Zuhause für aufgewühlte Herzen. Jetzt spricht Jesus über etwas, was in die Zukunft geht. Ich möchte die Verse nochmal vorlesen. Es heißt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, hätte ich zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid da, wo ich bin. Unsere Gemeinde und ich selber komme auch aus einem russlandsdeutschen Kontext. Meine Eltern sind mit 6 Jahren von Russland nach Deutschland gekommen. Leider kann ich kein Russisch sprechen, das haben sie mir nicht beigebracht. Aber so, ich glaube, ich habe das so von meinen Eltern, dass ich davon träume, ein eigenes Haus zu bauen. Meine Eltern haben ein eigenes Haus gebaut und irgendwie steckt dieser Wunsch in mir drin, auch mal so ein eigenes Haus zu bauen. So etwas Eigenes so zu bauen, wie man selber machen. Deswegen haben die Verse mich so unglaublich angesprochen, weil mich hier sagt auf einmal Gott, sagt Jesus, ich baue Wohnungen für dich. Ich baue Wohnungen für euch. Ich habe mir mal überlegt und gesucht, was sind das für Wohnungen? Es hat mich interessiert. Ich weiß, wie ich Wohnungen bauen will, ich weiß, wie ich mein Haus bauen will, aber wie will Gott Wohnungen bauen können? Und die Ausleger, die Leute, die sich Gedanken über den Text machen, die streiten sich. Naja, vielleicht ist es eine Andeutung, dass das Haus so aussehen wird. Ja, damals sahen Häuser zweistöckig aus und Jesus hat dieses Bild gemacht. Die Fakten sind, dass uns die Bibel da nicht mehr weitergibt. Sie sagt, ich baue euch Wohnungen. Wie diese genau aussehen wird, verrät sie uns nicht. Aber ich habe mir überlegt, wenn Gott uns Wohnungen bauen wird, dann müssen sie doch perfekt sein, oder? Wenn Gott, jemand, der alles macht, der eine ganze Welt geschafft hat, der uns geschaffen hat, der uns den Gedanken auch mitgegeben hat, wie man Häuser baut, wenn er sagt, jetzt baue ich Häuser, dann müssen sie perfekt sein. Wisst ihr, was bedeutet eigentlich, zu Hause zu sein? Ich habe das unglaubliche Vorrecht, aus einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Ich bin sehr, sehr dankbar über meine Eltern. Ich würde sagen, meine Eltern sind schon Freunde wie mir. Sind gute Freunde von mir, mit denen ich über alles reden kann. Und für mich war dieses Bild von zu Hause immer, ich komme nach Hause, ein Ort, wo man sich wohlfühlt, oder? Zu Hause ist doch ein Ort, wo man nicht mehr der Gast ist, sondern wo man, sagen wir, selber die Füße mal hochlegen kann. Wo man sich angekommen fühlt. Als ich vor ungefähr 2 Jahren Jugendleiter geworden bin und immer mehr mit Jugendlichen gesprochen habe, habe ich gemerkt, dies ist ein sehr, sehr großes Vorrecht. Viele Jugendliche kommen aus Elternhäusern, die sehr, sehr viel schwieriger sind. Wo sie gesagt haben, Tobi, weißt du, wenn ich höre von zu Hause, dann denke ich an Stress, dann denke ich an Konflikte, dann denke ich an Streit. Und das ist hiermit nicht gemeint. Es gibt eine Geschichte, die ich hier kurz erwähnen will, die, ich glaube, diesen Punkt ziemlich dramatisiert. Die zeigt, wie zu Hause nicht aussehen soll. Und zwar geht es eine Geschichte um einen amerikanischen Soldaten, der gerade aus dem Vietnamkrieg zurückkommt. Und er ruft seine Eltern an, es war kurz so vor Weihnachten, und als er jetzt gerade so gelandet ist in den USA, ruft er seine Eltern an und kriegt seine Mutter am Apparat. Die Mutter ist natürlich überglücklich. Hey, mein Sohn, wie geht es dir? Wo bist du? Und so weiter. Und er sagt, ja, liebe Mom, ich bin angekommen. Ich bin in den USA. Die Mutter fragt sofort, hey, es ist kurz vor Weihnachten. Wirst du es an Weihnachten zu uns schaffen? Und sie sagt, weißt du, wir haben doch diese großen Verwandtschaftsfeiern dort und jeder, sie werden dich lieben zu sehen. Komm, beeil dich, dass du es schaffst, an Weihnachten, an unserer Weihnachtsfeier da zu sein. Wirst du es schaffen? Und er antwortet, ja Mama, die gute Nachricht ist, ich kann es zu Weihnachten zu euch schaffen. Und die Mutter wollte schon auflegen und sagen, ja, dann beeil dich, mach, dass es noch schnell hier hinkommt, es ist nicht mehr lange Zeit, du schaffst es. Aber er sagt, Mom, warte, ich habe noch eine Frage, Moment einmal. Und die Mutter sagte, ja, was ist denn noch? Ich habe einen Freund aus dem Vietnam, kann ich ihn mitbringen? Die Mutter etwas erstaunt über die Frage. Ja, okay, doch, klar, bring ihn mit zu unserer Feier, gar kein Problem. Aber mach, dass du jetzt loskommst und sagst, Moment, Mom, ich muss dir noch etwas zu dieser Person sagen. Weißt du, diese Person ist ziemlich verwundet. Sie hat beide Beine verloren und hat nur noch einen Arm. Und das Gesicht ist ziemlich entstellt. Weißt du, Mom, er braucht echt eine große Pflege. Mutter, etwas sichtlich überrascht, schweigt erstmal und sagt, weißt du was? Okay, ja, bring ihn für ein paar Tage mit. Das wird ihm vielleicht auch wieder neuen Mut geben, ein paar Tage bei uns zu sein. Und nochmals unterbricht sie ihm den Sohn und sagt, Mom, weißt du, es geht hier nicht um ein paar Tage. Kann ich ihn nach Hause bringen? Kann er bei uns wohnen? Und er erklärte so ein bisschen, was das bedeutet. Er sagt, weißt du, wir müssen etwas umstellen. Das Leben wird nicht einfach, wir müssen uns um den kümmern. Und die Mutter sichtlich überrascht und sagt, mein Sohn, du kennst unsere Situation. Du weißt, wir haben selber so ein paar Probleme damit. Und weißt du, ein paar Tage ist wirklich okay, aber das, was du mir beschrieben hast, das wird ja unser ganzes Leben verändern. Wir müssten alles umstellen. Wir müssten wahrscheinlich ein paar Sachen am Haus umbauen, dass er da besser reinkommt mit dem Rollstuhl. Wir müssten vielleicht ein paar Termine verschieben. Weißt du, also, das passt gerade echt nicht. Bring ihn für ein paar Tage mit. Es ist gar kein Problem. Aber das Ganze ist vielleicht doch ein bisschen viel. Und so endet das Gespräch und Weihnachten kommt. Die Weihnachtsfeier verstreicht und der Sohn taucht nicht auf. Bis auf einmal an der Tür ein Polizeibeamter an der Tür klopft abends und fragt, sind Sie die Mutter von so einem Namen Dave Galloway? Und sagten ja. Wir haben eine traurige Nachricht. Wir haben Ihren Sohn gefunden. Er lebt leider nicht mehr. Wir haben ihn tot in einem Hotel gefunden. Er hat beide Beine verloren und er hat noch nur noch einen Arm. Als ich diese Geschichte gelesen habe, die hat mich sehr, sehr tief bewegt. Sowas ist, es ist eine wahre Geschichte, die so passiert ist, wo man denkt, was ist das wirklich so? Man ist ein bisschen schockiert. Kann das ein Zuhause sein? Wenn ich manchmal mit manchen Jugendlichen gesprochen habe, habe ich gedacht, ich glaube, solche ähnlichen Verhältnisse hat man manchmal zu Hause. Aber ich möchte hier den Punkt machen, das ist mit Zuhause nicht gemeint. Das ist genau der Gegensatz zu dem, was die Bibel uns sagt. Wenn die Bibel über ein Zuhause spricht, dann ist genau das Gegenteil gemeint. Es ist damit gemeint, ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Ein Ort, wo Perfektion ist. Wenn ihr vielleicht euch so zu Hause immer so vorgestellt habt oder das Bild von zu Hause darauf interpretiert habt, dass vielleicht auch so ist, dass es so im Himmel sein wird, da muss ich sagen, so ist das Zuhause nicht. Das Zuhause ist sehr viel besser. Das Zuhause ist im Himmel. Und mit diesen Worten, mit dieser Ermutigung möchte ich schließen. Das Zuhause ist im Himmel ein Ort, wo es uns besser geht. Ein Ort, wo wir all unsere Krankheiten nicht mehr haben. Ein Ort, in dem es unglaublich schön ist. Vielleicht lesen wir mal Offenbarung. Eine Offenbarung 22 und Vers 18. Dort bekommen wir so einen kleinen Einblick, wie der Himmel aussehen wird. In Offenbarung 21 und Vers 18 steht, es geht hier um das Jerusalem, und der Baustoff ihrer Mauer war Japsis und die Stadt reines Gold gleich einem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art von Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Japsis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardox, der sechste ein Sardar, der siebte ein Chrysilo, der achte ein Beryl, der neunte Topas, der zehnte ein Kyrophas. Und so geht es die ganze Zeit weiter und es wird beschrieben, die Stadt ist voller Diamanten. Es ist doch schöner als es aus Gold. Es ist sowas, was wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Voller Reichtum. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Im Himmel, wo Gott uns wo Gott uns die Wohnungen vorbereitet, ist seine Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit, wo wir vielleicht Freunde wiedersehen werden, die wir hier begraben haben. Es ist ein Ort, wo Liebe herrscht. Ein Ort, wo es einfach keinen Zank gibt. Ich kann mir das so nicht vorstellen, aber es muss unglaublich schön sein. Und mit dieser Hoffnung gibt Jesus oder endet dieser Bibeltext. Wir haben gesehen, ich habe den Bibeltext heute genannt, eine Wohnung für aufgewühlte Herzen. Zuerst haben wir uns angeguckt, dass die Jünger aufgewühlte Herzen haben, dass sie durcheinander waren. Und vielleicht gibt es auch so eine Situation gerade in eurem Leben, wo ihr sagt, da gibt es eine Situation, die lässt mich einfach nicht schlafen. Da gibt es vielleicht gesundheitliche Probleme, mit denen ich einfach zu kämpfen habe und die mir manchmal jede Kraft rauben. Oder es sind vielleicht Sachen in der Schule, die mich gerade echt fertig machen und wo mir manchmal den Blick fehlen. Vielleicht wie ich damals geschwommen bin, wo ich gesagt habe, ich frage mich gerade, wo ist Gott? In diese Situation möchte Gott reinsprechen. Vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Und warum sollen wir vertrauen? Weil Gott uns diese Hoffnung gibt auf den Himmel. Und das passt auch zu einem Erntedankfest. Diese Hoffnung und dieser Dank, dass Gott uns einen Himmel vorbereitet, der perfekt sein wird. Und mit dieser Ermutigung möchte ich heute abschließen. In Philipper 4, Vers 4 steht, freut euch alle Zeit. Amen.